Zeit für ein Duell. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ich habe die Ehre, hier schon zum zweiten Mal eine Folge von den Cinematic Smash Brothers aus Frankfurt zu moderieren. Ich mache auch normalerweise einen Podcast, den Spätfilm. Ihr kennt mich aber auch hier als Kandidaten schon, war ich das ein oder andere Mal zuletzt gerade in der Folge, die eben erschienen ist, letzte Woche oder vor zwei, ich glaube, wir erscheinen zweiwöchentlich. Und ich glaube, die Cinematic Smash Brothers brauche ich euch jetzt auch allen nicht mehr erklären. Ihr kennt das. Wir sind der Debattierclub unter den Podcasts. Hier gewinnt am Ende die Person, die am schönsten über Filme reden kann. Und da habe ich zwei Kandidaten, die das besonders schön können und die heute beweisen werden, wer von ihnen der Beste ist. Denn leider ist mein dritter Kandidat heute spontan, kurzfristig, krankheitsbedingt ausgefallen. Aber ich glaube, die ich hier habe, die machen das auch so ganz toll. Wer ist das denn?
Ja, ich bin der Jan. Ich war in der ersten Staffel in auch der Frankfurter Ausgabe, die aber in Mainz aufgenommen wurde, schon zu Gast. Mit, ich spoiler jetzt schon mal, unter anderem mit dem anderen Gast heute oder Teilnehmer, meinem Herausforderer. Wobei, ich glaube, du warst besser beim letzten Mal. Naja, ich mache auch einen Podcast, der heißt Cine Couch. Und da rede ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen über Filme. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute hier wird.
Ja, und ich bin der Thomas von Schöner Denken. Ich war mal in Berlin tatsächlich schon in einer relativ frühen Phase schon bei Cinematic Smash Bros. Dabei und durfte da auch einmal gewinnen. Yeah. Und versuche seit der Zeit, das wieder hinzukriegen, ist mir nicht gelungen. Meistens fliege ich in der ersten Runde raus. Das bleibt mir ja heute erspart. Die erste Runde habe ich ja sozusagen schon gepackt.
Das Finale hast du sicher.
Genau. Ich kenne den Jan auch schon so ein bisschen. Insofern sind wir schon erprobte Gegner.
Das wird spannend. Berlin ist ein gutes Stichwort, denn da wurde ich darauf hingewiesen, dass ihr, natürlich könnt ihr immer noch Patronen werden. Ihr dann halt kriegt ihr die Folgen zwei Tag früher. Ihr könnt natürlich auch weiterhin kommentieren und iTunes-Rezensionen schreiben und Fragen einreichen auf Cinematic Smash Brothers, aber ihr müsst euch da beeilen, denn nach dieser Folge kommt noch eine reguläre Folge und dann kommt schon das Cinematic Deathmatch 2018. Am 10. November um 20 Uhr wird es im Jugendkulturzentrum Die Pumpe in Berlin stattfinden und der Eintritt wird 10 Euro kosten. Ich versuche gerade mir noch irgendwie ein günstiges Ticket zu schießen und habe eigentlich fest vor, dahin zu kommen. Ein Bett habe ich mir schon organisiert. Jan hatte auch schon Interesse angekündigt, nicht wahr?
Ja, ich glaube, Bettenlage ist tatsächlich besser in Berlin, als das Hinkommen. Die armen Leute, die Wohnungen suchen in Berlin und das gerade hören, werden mich zum Teufel jagen.
Ich kann leider nicht dabei sein. Ich habe ein Operndate mit meiner Mutter und das gehört zu den wenigen Dingen, die noch Cinematic Deathmatch schlagen.
Und du warst aber letztes Jahr da. Hat es sich gelohnt?
Ja, absolut. Das war eine total großartige Erfahrung. Es ist vor Publikum und es boxt der Papst im Kettenhemd. Also es ist echt großartig. Es macht einen Riesenspaß. Ich bin sofort rausgeflogen, aber hatte auch den Vorteil, dass ich dann als Zuschauer und Mitjuror dann das auch wirklich voll genießen konnte. Es war klasse.
Sehr schön. Und eine Hausmeisterei haben wir noch, bevor wir hier anfangen können, nämlich eine wunderbare. Der Godfather der Cinematic Smash Brothers ist vor zwei Tagen, glaube ich, Vater geworden. Und da wollen wir natürlich ganz herzlich gratulieren, auch an dieser Stelle.
Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Bestimmt das Henning. Tollste und das schönste Kind überhaupt, bin ich mir
naja,
total sicher.
Naja, also da hätte ich auch noch zwei im Angebot. Aber okay, ich kann so ein Neugeborenes, das hat schon viel Süßes für sich. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Ja, aber jetzt reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum, sondern fangen mal an. Nein, ich habe nämlich noch was vergessen. Diese Runde, diese Folge steht unter dem der Überschrift des Horror-Oktobers. Denn einmal im Jahr trifft sich ganz Film-Twitter und Blog-Filmlandschaft und die Podcast-Filmosphäre, um zu besprechen, was denn die besten Horrorfilme sind. Oder einfach nur gemeinsam Horrorfilme zu gucken. Und ich habe hier auch das große Glück, dass ich hier quasi auch wieder so ein Urgestein von dem ganzen Haufen am Tisch habe. Jan, erzähl doch mal in zwei Worten, was der Horror-Oktober ist und was denn hier ihr von der Cine-Couch damit zu schaffen habt.
In zwei Worten. Also den Horror-Oktober gibt es dieses Jahr zum 6. Mal. Er findet also seit 2013 statt und hat sich eigentlich immer größer werdender Beliebtheit in der Twitter, Letterbox, Moviepilot, was auch immer man sein eigen nennt, was Filmkonsum anbelangt, erarbeitet. Und es geht dabei darum, im Oktober 13 Horrorfilme zu gucken. Wir haben es auch schon was aufgeweicht. Man darf sich auch andere Medien natürlich vornehmen. Und das Schöne daran ist aber dann eigentlich erst, wenn man sich auch darüber austauscht, also sagt, was man geguckt hat, wie man das fand. Und der Spaß, wenn diese Folge erscheint, ist natürlich jetzt schon der eigentlich größte Spaß natürlich, der hat man schon hinter sich. Denn das Listenbilden ist jedes Mal eine ganz große Herausforderung. Ich habe noch gar keine gemacht, fällt mir gerade ein. Aber ich scheitere auch jedes Jahr kläglich, weil 13 Filme zu gucken und dann immer noch Horror und wenn man dann noch möglicherweise Leute hat, die mitgucken müssten, weil die nicht woanders hin können, aber die können keinen Horror gucken, da wird schon schwierig. Aber macht echt viel Spaß und man findet es unter dem Hashtag Horror-Oktober auf Twitter und es gibt eine offizielle Teilnehmerliste, in die man sich doch sehr gerne eintragen darf. Die findet man auf cinecouch.net direkt, ziemlich direkt oben.
Auf der Seite. Überhaupt mal vielen Dank an Cinecouch, dass ihr das organisiert. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Das ist auch eine Menge Arbeit im Hintergrund, damit wir alle anderen unseren Spaß haben können. Ich ja nicht so sehr für Horror-Oktober, weil wir bei Schöner Denken gibt es, glaube ich, keinen einzigen Horrorfilm-Freak und wir auch unsere liebe Not haben, dann da irgendwas zu finden. Deswegen waren wir noch keine Teilnehmer. Aber Horror-Oktober hat so eine Strahlkraft, dass daraus ja auch Japanuary entstanden ist oder Sette Gialli von den Abspannguckern. Also das ist ja dann, das kriegt ja dann Kinder sozusagen.
Genau. Round one.
Fight. Ja, wenn es dir schwerfällt, dann ist dir hoffentlich nicht die erste Frage schwer gefallen, die ich gleich an dich richte und mit deinem Eröffnungsstatement darf zu beginnen. Was ist denn der beste Schockmoment in einem Horrorfilm?
Ja, also der Horrorfilm, also ich habe wirklich nicht so viel gesehen wie Jan jetzt zum Beispiel oder wie viele andere, die im Horror-Oktober teilnehmen. Ich bin da immer ganz, ganz überrascht und neidisch. Aber das bisschen, was ich gesehen habe, weiß ich, dass die Jumpscares ja oft so der klassische Schockmoment sind oder eine Überraschung. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat jetzt, war A Quiet Place und ich hätte eigentlich jede Frage mit das Beste im Horror mit A Quiet Place Beispielen beantworten können. Witzigerweise, da geht es ja um Lärm und Nicht-Lärm, aber witzigerweise war der beste Schockmoment tatsächlich nicht der aus A Quiet Place, nämlich, dass die Leute im Kino sich nicht mehr trauen, Geräusche zu machen, weil sie Angst haben, die Leute auf der Leinwand in Gefahr zu bringen. Das muss man im großen Kino mal erlebt haben, das ist total schön. Effekt. Aber es gab einen, der mich noch mehr beeindruckt hat, bei den wenigen Filmen, die ich gesehen habe, das war in The Conjuring, war das die Klatsch-Szene. Also die Idee, dass sich mit dem Klatschen der Dämon ankündigt, dass er zuschlagen wird. Und der Film geht ganz intelligent vor, indem er dieses Motiv des Klatschens als Kinderspiel einführt. Und irgendwann ist eine Szene, in der es ganz dunkel ist. Und in der dann tatsächlich nur dieses dreimal Klatschen zu hören ist. Und das hat Leute im Kinosaal haben daraufhin geschrien. Die sind also so in diesen Punkt reingebracht worden. Und das ist für mich mit Abstand der schönste Effekt, weil er so wahnsinnig wenig braucht. Ja, also wenn man das geschickt aufbaut, wie in The Conjuring, hat man einfach nur Dunkelheit und jemand, der dreimal in die Hände klatscht.
Bitte, Jan.
Ja. Dagegen muss man jetzt erstmal vorgehen. Ich habe einen Film ausgewählt, der sich für seinen besten Schockmoment, den besten Schockmoment der Filmgeschichte, wie ich behaupten würde, ein wenig mehr Aufwand noch gemacht hat. Und ich rede von Alien, dem großen, ja, eigentlich Vater des Science-Fiction-Horrorfilms von Sir Ridley Scott, damals noch ohne das Sir. Und zwar geht es um den Chestburster, natürlich. Es geht um die Szene, in der wir das Alien in seiner, ja, schon fast fertigen Form, aber noch in sehr klein zum ersten Mal sehen. Und es ist insofern für mich die perfekte Schockszene, weil sie wirklich sehr unvermittelt kommt. Wir haben da schon mitbekommen, ein Typ wurde von irgendetwas angegriffen. Das ist der von John Hurt gespielte, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Kane. Der ist dann schon im Krankenbett und als es den Anschein hat, dass es ihm wieder besser geht, gibt es ein großes Essen der Crew. Sie kommt noch einmal zusammen und sie sind da ja in diesem alten Schiff, der Nostromo, alles so sehr industriell und spartanisch, aber es ist so ein Moment, total hell alles, alles ausgelassen und auf einmal fängt dieser Kane an zu schreien und sich zu winden und er legt sich auf den Tisch und die Leute wissen nicht so ganz, was los ist und auf einmal gibt es diesen Moment, paff, dass die Bauchdecke wird aufgerissen, Blut spritzt überall hin, die Crewmitglieder rasten total aus und dieses kleine Alien erscheint, zieht sich um und nutzt den Moment, dass alle so schockiert sind und entkommt und das ist ja dann der Anfang für eine ganz, ganz fiese, ja, Dezimiermaschine, die aus diesem kleinen Alien noch wird. Und warum dieser Moment so gut funktioniert, ist auch nach vielen Jahren noch, dass die Reaktion der Crewmitglieder so perfekt in diesem Moment ist, was aber auch Kalkül war, das Kalkül vom Regisseur war. Der hat nämlich niemandem außer John Hurt gesagt und natürlich der Crew, die das alles vorbereitet hat, was da eigentlich passiert. Das heißt, die Reaktionen, die wir dort sehen von allen anderen Schauspielern, sind einfach wirklich blanker Horror und blanker Schock.
Ja, bitte.
Also es gibt da eine ganze Menge Argumente, die mit denen ich das unterstützen könnte. Es ist tatsächlich exzellent gedreht und die Idee eigentlich nur denen, die es unbedingt wissen müssen, zu sagen, was passieren wird, hat natürlich dazu geführt, dass es Gesichtsausdrücke und Schreie in dieser Szene gibt, die man dann auch nicht mehr spielen muss. Es ist schon großartig. Das Problem ist, dass wir nicht mehr 1979 sind, sondern 2018. Und dieser Chestburster, den habe ich dann in verschiedensten Varianten in dieser Science-Fiction-Filmgeschichte, da muss ich noch nicht mal richtig im Horrorfilm, also Horror-Science-Fiction zu sein, so oft gesehen, dass er nicht mehr wirkt. Ich glaube, beim ersten Gucken dachte ich, ich brech zusammen, ich laufe aus dem Kinosaal. 2018, das ist ein bisschen wie mit Blade Runner auch oder mit 2001. Die Filme verlieren ihre Wucht, weil sie halt 10.000 Mal kopiert worden sind. Oft schlechter, aber auf jeden Fall so oft, dass die Szene eben nicht mehr die Wucht hat, jetzt, wenn ich sie mir 2018 anschaue. Ich habe mir den Recut nochmal im Kino angeschaut, den Director's Cut, und musste feststellen, dass man das sehr zurückgelehnt nochmal genießen kann. Aber es war kein Schockmoment mehr.
Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das war sicherlich nicht 2018, das ist wahrscheinlich um die 10 Jahre her, aber meine Güte, was sind schon 10 Jahre im Filmgeschäft? Das war damals für mich es war einfach ein Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ja auch bei Schock einfach dazugehört, nämlich, dass es etwas ist, wo man auch unvorbereitet ist. Man kann sicherlich auch mit weniger Mitteln, wie jetzt bei Conjuring, in Dunkelheit etwas machen, indem man die Geräusche ein bisschen hervorkommen lässt. Aber um ganz ehrlich zu sein, in dem Moment bei Conjuring sowieso fand ich jetzt, wenn es halt dunkel ist in einem Horrorfilm, dann rechne ich ja auch schon mit etwas, was mich möglicherweise gleich auch als Zuschauer, so wie es die Hauptfiguren im Film passieren soll, überfällt oder überrascht. Deswegen, das, was, finde ich, der Schockmoment aus Alien immer noch vielen anderen in Horrorfilmen vorausnimmt oder voraus hat, ist eben, dass er in einem Moment kommt, in dem man wirklich nicht damit rechnet. Und wir haben ja tatsächlich ganz verschiedene, auch allein schon von der Ausleuchtung her haben wir komplett konträre Situationen. Und ich finde, dass dieser Moment in diesem kompletten, ja, in dieser Harmonie, die da auf einmal herrscht, und eigentlich auch zum ersten Mal so richtig in diesem Film, so eine Ausgelassenheit, und dass die so unterbrochen wird, yeah, das finde ich ist für mich das, was diesen Schockmoment so gut ausmacht. Bei Conjuring, ja, es wird ganz gut vorbereitet, so, es ist ein Kinderspiel, das dann aber doch irgendwie auch zum Horror wird. Aber irgendwie, ich habe den Film auch, ich habe ihn nicht im Kino geguckt, aber so wie es sich gehört, schön im Dunkeln und ich glaube sogar mit Kopfhörern, so richtig weggerissen hat mich das damals nicht.
Ich glaube, es ist eine philosophische Entscheidung, ob man einen Horroreffekt, den man sehen möchte, gut findet oder ob man einen Horroreffekt, den man nicht sehen muss, gut findet. Der beste Horroreffekt, wenn man ihn sehen möchte, ist der von dir geschilderte. Ganz klar. Ja? Der Chestburster ist in dem expliziten Horror bestimmt das intelligenteste und am besten inszenierte. Ich habe aber eine sehr weiche Stelle dafür, dass man keine Mittel mehr braucht. Für mich ganz oben auf der Liste der Schockmomente ist der Anblick des Babys in Rosemary's Baby in dem Film. Und ich gehöre zu den vielen Leuten, die sich eingebildet haben, sie wüssten, wie das Baby aussieht, das aber nicht zu sehen ist. Das heißt, das Einzige, was man sieht, ist das Gesicht der Schauspielerin, wie sie das Baby sieht. Der ganze Rest ist Kopfkino. Und die Erinnerung, die man an sein eigenes Kopfkino hat, das heißt, Polanski hat es geschafft, dass wir den Horror selbst erzeugen, den man auf der Leinwand nicht erzeugen kann. Und ich finde immer das besonders interessant, wenn das passiert, dass man nicht mehr zeigen muss, gar nichts mehr zeigen muss, um den Effekt zu erreichen. Im Grunde ist es eine philosophische Frage. Ich glaube, wenn man halt eben einen Effekt haben möchte, den man gar nicht sehen will, dann ist Conjuring oder vielleicht Rosemary's Baby oder was Vergleichbares wirklich besonders gut. Und wenn man es wirklich sehen möchte, dann ist es auf jeden Fall Alien.
Wir können jetzt natürlich auch noch so auf Hitchcock zurückgehen und sagen, ja gut, es gibt halt die Momente von Suspense und Surprise und dass Suspense immer Surprise überragen würde. Und dann könnte man, finde ich auch, könnten wir sogar beide Beispiele nehmen und sagen, die laufen ja eher auf dieser Suspense-Schiene, weil man hat ja schon so ein wenig die Ahnung, dass da jetzt was passieren wird. Aber
du bringst jetzt nur Hitchcock ins Spiel, damit der Schiedsrichter dir gewogen ist, ja? Weil wir einen ausgesprochenen Hitchcock-Liebhaber als Schiedsrichter und Moderator haben.
Da haben wir ja zwei hier sitzen immerhin, das ist ja schon mal ganz schön. Nein, aber wo es ist ja im Grunde auch diese Philosophie, wo ich jetzt aber sagen würde, was den Moment dann doch eher beschreibt, ist ja der Schrecken in diesem Moment. Was du, glaube ich, bei Conjuring ganz gut hast, ist so eine Stimmung, die aufgebaut wird und sich dann schon in einem Moment entlädt, aber sie bleibt halt auch vor allem im Kopf und wirkt noch länger nach. Das ist auch sehr gut. Ich finde aber, beim Schock kommt es vor allem auf das Unmittelbare an. Und ich finde, das gibt es in so einem Moment, wo auch der Oberkörper von John Hurt sich noch so nach oben bewegt, ja, und dann kommt es da so rausgeschleudert. Man sieht ja für einen Film, also wenn man jetzt da wieder mit heutigen Sichtweisen rangeht, sieht man ja eigentlich immer noch relativ wenig.
Ja, aber weißt du, das Gegenargument tatsächlich gegen diese Szene ist, es gibt ja jetzt auch von Ridley Scott weitere Alien-Filme, es gibt Alien vs. Predator und immer, wenn jemand in diesem Art von Filmumfeld irgendwelche Schmerzen in der Brust oder im Bauchbereich hat, warten alle Leute im Kinosaal drauf, dass da jetzt ein Penis mit Reißzähnen rausbricht. Ja? Das heißt, es hat sich auch schon tatsächlich so als guter Ton eingebürgert sozusagen, bis hin, dass es in ich glaube in Spaceballs sogar als Parodie vorkommt.
Ja, aber ich würde jetzt eher sagen, dass dieses vielfache Wiederholen und vor allem das Parodisieren ist ja eigentlich nur nochmal die Huldigung dieses Moments. Also dadurch wird es ja natürlich als dieser wichtige Filmmoment nur nochmal unterstützt. Wobei ich auf jeden Fall sagen würde, aber dass der Moment an sich in allen anderen Filmen schwächer ist, finde ich auch wieder, also hängt auch damit zusammen, dass dieser erste Moment so gut ist. Und es funktioniert auch kein Alien-Film mehr so gut wie der allererste Alien, weil man das Monster schon gesehen hat und der Film ja eigentlich 90, 100 Minuten darauf hinausläuft, dass du das Monster nie richtig siehst. Und
verstehe. Also ich kann dir erzählen, dass ich tatsächlich noch genau weiß, wann ich das erste Mal Alien gesehen habe, Oktober 1986. Und ich hatte keine Ahnung, dass es, was überhaupt ein Alien-Film ist und wer Ridley Scott ist. Ich wusste von gar nichts. Und perfekt. War sozusagen mein Start in Science-Fiction-Horror und der beste, den man haben kann. Insofern, jetzt mache ich lauter Argumente für Jan. Warum hast du mir nicht jemand Schwächeren gegeben?
Ich mache hier mal die Glocke dir zuliebe. Also. Ja, es war schön, weil ich bin immer so hin und her gerissen worden. Immer so, Mensch, sagt der Thomas aber recht. Ah nee, aber das war ein gutes Argument von Jan. Nee, der sagt der Thomas. Und deswegen bin ich so hin und her gerissen worden. Also am Anfang fand ich Thomas Aufbau in seinem initialen Plädoyer stärker, weil ich habe zuerst gar nicht verstanden, was du jetzt mit The Quiet Place meinst, und dann kam aber quasi der Twist hintenrum, dass Conjuring das noch besser macht und dass es so wenig braucht. Das war dein Kernargument, um hier Schock zu erzeugen. Während du dich darauf konzentriert hast, dass der Moment besonders authentisch ist, dadurch, dass er so unvermittelt kommt und die Schauspieler nicht wussten, was sie erwartet. Thomas konterte, dass der Chestburster eben ausgelutscht ist, er wird zu oft zitiert von anderen Filmen und so. Das konntest du dann wieder, dass Dunkelheit in Conjuring vorhersehbar ist, was da gleich passieren wird. Das hat sich nicht viel gegeben. Was dann wirklich ein sehr starkes Argument von Thomas war eben das Kopfkino. Da habe ich, mir tatsächlich ein bisschen gerade der kalte Schau über den Rücken gelaufen, weil das kenne ich tatsächlich sehr gut. Da war ich schon drauf und dran, die Runde an dich zu geben, aber dann hat Jan eigentlich mit Hitchcock gekontert. Nein, das war nicht, auch wenn es sehr taktisch sehr klug war. Nein, das entscheidende Argument von Jan war tatsächlich, dass er nochmal auf die Frage zurückgegangen ist und sagte, es geht hier ja um den Schockmoment. Und du beschreibst zwar so eine Stimmung oder eine Erinnerung und so, und da hast du halt recht, da hast du ein sehr gutes Argument gebracht. Aber der Moment, wo dann also, wo es wirklich ein einzelner Moment ist, der mich richtig geschockt hat, da ist Alien stärker, hat Jan stark gemacht. Du hast nochmal versucht mit dem, ja, bis man so viele andere da reinzukommen, aber es konnte Jan dann einfach diesmal abblocken mit, ja, es ist halt eine Hommage, weil es so gut ist. Und deswegen geht die erste Runde an den Jan. Damit steht es 1-0 für Jan mit Alien versus Thomas mit The Conjuring. Und wir ziehen gleich in die zweite Runde. Achso, nee, ich bin heute ein bisschen verwirrt, weil das so alles durcheinander ist. Ich wollte euch noch mal kurz sagen, wir machen heute nur drei Hauptrunden und dann noch mal, sagt mir, zwei oder drei Blitzfragerunden, damit das nicht zu langweilig mit euch wird, für euch wird, wenn hier zwar zwei Meister der Sprechkunst sitzen, aber eben nur zwei und nicht drei wie sonst. Genau, wir hatten gesagt, drei Vorrunden und dann drei Blitzfragen. So machen wir es. Deswegen, jetzt startet Runde 2. Round 2. Und da möchte ich von dir, Jan, diesmal als erstes wissen, mit welchem Tier als Monster sollte es einen Tierhorrorfilm geben?
Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, welches Tier könnte sich eignen. Ich meine, gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, heranzugehen, haben ja schon die vielen, vielen Tierhorrorfilme bewiesen, die es bis dato gibt. Der Hai ist ja beispielsweise ein sehr gern genommenes Wesen. Und also es gibt auf einer Seite die Tiere, die sowieso schon vielleicht durch ihre Gestalt oder dass sie Fleischfresser sind, dass sie vielleicht sogar tatsächlich schon mal erlebt wurden, wie sie Menschen angegriffen haben oder sie verletzt haben, dass man darüber geht und sagt, okay, es gibt schon dieses Wissen bei den Menschen und jetzt bestätigen wir es nochmal, aber treiben es auf die Spitze. Oder man geht halt so einen ganz anderen Weg und sagt, hey, wie ist es eigentlich mit den Tieren, denen man es gar nicht zutrauen würde, dass sie uns etwas antun können? Und vielleicht sogar noch Tiere, die ganz viele zu Hause bei sich halten. Deswegen habe ich mich für den Hamster entschieden. Ein Tier, das ich erst einmal ziemlich schwach und vielleicht auch nicht so gefährlich entpuppt. Es ist immerhin Nagetier, hat dann doch die Beißerchen, aber es ist eben doch eher klein, es lebt jetzt auch nicht wahnsinnig lange und ist eher auch vor allem auch für Kinder ein sehr gern genutztes Haustier, um auch schon mal so ein bisschen auf Verantwortung einzugehen. So, also Hamster, niedlich, aber sie werden auch, wie zum Beispiel auch Mäuse und Ratten häufig als Tiere genommen, um Versuche an ihnen durchzuführen. Und da, finde ich, könnte man sehr Gutes zusammenführen und eine schöne Geschichte machen, die auch noch eine wichtige Message hat an die Welt. Und zwar haben wir einen Wissenschaftler, der auch noch Familienvater ist, aber der Wissenschaftler macht eben Tierexperimente. Er versucht, ein Mittel zu entwickeln, mit dem man den Menschen stärker und klüger machen kann. Und er testet das erst einmal an den Hamstern. Und die Hamster hat er zum einen in seinem, sagen wir mal, wir machen es mal ein bisschen altmodisch. Ja? Er hat sogar noch sein Labor im Keller. So, und aber sein Sohn bekommt immer auch einen Hamster, so solange er halt den Hamster nicht braucht, ja. Und dann ist halt der Hamster tot, wenn er für die Experimente gebraucht wird. Und ganz viele von diesen Hamstern sterben auch bei den Experimenten, bei denen einfach immer irgendwas fehlschlägt. Aber jetzt bei einem der Durchbruch. Der Hamster wird tatsächlich stärker, er wird langsam intelligenter und er wächst vielleicht sogar ein bisschen, ja. Also nicht viel, er bleibt schon winzig, ja. Aber man merkt so, die Muskelmasse nimmt zu. Und dieser Hamster wird tatsächlich ein bisschen klüger, als der Wissenschaftler sich das gedacht hat. Der büxt nämlich zum einen aus und zum anderen entwickelt er einen Plan. Nämlich seine Brüder und Schwestern, die vorher bei den ganzen Experimenten draufgegangen sind, zu rächen. Und die anderen natürlich, die noch darauf warten, jetzt auch noch für weitere Experimente genutzt zu werden, zu befreien. Und ich stelle mir da jetzt zum Beispiel vor, dass der Hamster in seinem Käfig unten in dem Labor hat er auch natürlich das Hamsterrad, ja. Und dass es diesen Moment gibt, wo der Wissenschaftler sich irgendwie erstmal freut, ja, und dann kommt er zurück in dieses Labor und das Hamsterrad dreht sich noch, aber der Hamster ist nicht mehr da. Ja, dass man schon mal so weiß, okay, jetzt geht's bald los. Und dieser Hamster wird halt durch dieses Haus ziehen und auch durch die Nachbarschaft auf jeden Fall später noch und vor allem dann auch später noch mit seinen Freunden und mit seiner ganz, ganz großen Familie und wird sich an den Menschen dafür rächen, was ihnen angetan wurde. Er kann natürlich, weil er intelligent ist, das Mittel, das auf ihn verwendet wurde, auch einigen seiner Brüder und Schwestern geben. Das heißt, es wird sogar noch eine richtige Armee, denkt mal an Planet der Affen oder so, ja, an Hamstern, die sich gegen die bösen, bösen Menschen dann durchziehen können. Und es gibt sogar die wunderbare Möglichkeit, weil Hamster ja so klein sind und eben ihre Nagezähne haben, dass man das Schlimmste, was man für mich in einem Film zeigen kann oder auch nur andeuten kann, immer schön nutzen kann, nämlich die Hamster sind ja so auf Knöchelhöhe und ich kann es überhaupt nicht. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht sehen kann in Filmen oder auch nicht mitbekommen möchte, ist es, wenn die Achillessehne angegriffen wird von irgendeinem Menschen. Und dafür sind Hamster natürlich prädestiniert, ja, und werden das auch auf jeden Fall, ich finde, beim Wissenschaftler würde es sich gut anbieten, das diesen einen Moment zu benutzen, den ich so hasse in Filmen. Ja, und ganz nebenbei macht der Film natürlich noch ein politisches Statement gegen Tierversuche, was, denke ich, auch bei der heutigen Horrorfilm in dem Genre einfach auch ein Muss sein. Ja.
Thomas.
Ja, also beim Thema Achillesferse bin ich wieder wach geworden. Ansonsten fand ich, war das tatsächlich eine schöne Nacherzählung des ersten Teils von Planet der Affen, also des ersten neuen Teils. Also das ist ein Gedanke, der so wahnsinnig nahe liegt, dass ich ihn nach 20 Sekunden bei der Fragestellung verworfen habe. Nämlich einfach ein Kuscheltier zu nehmen. Ein Koala-Bärchen oder ein Hamster oder ein Kaninchen oder irgend sowas. Ich dachte mir, das hat Gremlins hat das schon durchexerziert. Und ja, man kann dann Geschichten machen, zum Beispiel so eine Planet der Affen-Geschichte und du hast praktisch eben Planet der Affen nacherzählt. Und bis auf dieses wirklich hässliche Detail mit Achillesfersen durchbeißen, war da nichts, wo sich bei mir irgendetwas geregt hätte. Also ist mir, aber eigentlich soll ich ja vielleicht jetzt auch erstmal meinen eigenen Beispiel.
Ich wollte gerade wieder ein interessanter Aufbau auf jeden Fall.
Ja. Nein, also ich bin eigentlich von der gleichen Denkweise her gekommen, die total nahe liegt, die mir aber dann zu naheliegend war, also irgendwas Kuscheliges zu nehmen. Ich dachte mir, es müsste etwas sein, was eine echte Gefahr sein könnte, aber eine Gefahr, die man unterschätzt. Weil so ein Hai, das ist klar, dass das eine Gefahr ist. Irgendein Gorilla, King Kong, das ist klar, dass das eine Gefahr ist. Ein Bär oder sonst irgendwas. Auch Hunde oder was auch immer es als Tiere, dass Insekten gefährlich sind. Spinnen, sogar Bienen, Wespen, Ameisen, hatten wir alles schon, können wir uns alles vorstellen. Und deswegen bin ich darauf gekommen, mal auf die andere Seite dieses Planeten zu gehen und sich Kängurus vorzustellen. Kängurus sind nämlich große Tiere. Es gibt also zumindest mal Känguruarten, die sehr groß sind. Die sind sehr schnell. Die können boxen und zwar unglaublich stark mit ihren sehr, sehr starken Hinterbeinen. Vielleicht hat jemand schon mal ein YouTube-Video gesehen, wie Profiboxer versuchen, auch nur 5 Sekunden gegen einen Känguru in einem Ring durchzuhalten. Das kann man völlig vergessen. Trotzdem gelten Kängurus eher so als die gemütlichen Grasfresser. Und sich jetzt vorzustellen, dass die so eine Art Tollwut bekommen und vielleicht zu Vampir-Kängurus werden. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie in den späteren Blade-Filmen, dass sich so dann dieser Känguru-Kopf so öffnet und so, noch mehr Zähne und so weiter. Und die dann so schnell springen und zuschlagen können und dann auch noch so Krallen dann hinten an ihren großen... Also das war auf jeden Fall mein Gedanke, ein Tier, das unterschätzt wird, das an sich aber auch schon stark und durchaus auch gefährlich sein kann und trotzdem unerwartet sein kann, ohne dass es irgendwas Puscheliges sein muss. Deswegen Kängurus, Australien-Horror, das fände ich geil.
Ja, bitte.
Ja, hast du schon mal ein Albino-Känguru gesehen?
Vielleicht ein blutverschmiertes wäre das in meinem Film, das gerade eine ganze Farm platt gemacht hat.
Ach so, das ist das. Ach so, ich dachte jetzt schon, das wird platt gemacht von seinen Artgenossen, weil es halt weiß ist und so schwächlich aussieht und diese roten Augen hat. Aber ja, auf jeden Fall sind wir auch mal von den Gedanken her recht ähnlich. Wir denken erstmal an Tiere, die nicht so gefährlich aussehen. Ne? Ich finde, dass, klar, das Känguru, ja, warum nicht einen Horrorfilm in Australien machen? Die machen ja ab und zu welche eher so Backslasher, so, ne? Finde ich okay, ja, aber ich meine, Australien ist jetzt auch schon irgendwie weit weg und irgendwie kümmern wir uns auch gar nicht so darum, außer halt um den schöneren Nachbarn Neuseeland. Wenn du da jetzt irgendwie ein Tier aus Neuseeland genommen hättest und das macht irgendwie dieses Paradies da zunichte, das wäre schon wieder was gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, ja, da bin ich dann auch als jemand aus der westlichen Kultur irgendwie total investiert drin, aber was sind, ja gut, Kängurus in Australien, die können da machen, was sie wollen. Die haben sowieso keine natürlichen Feinde, soweit ich weiß.
Ich finde, Australien-Bashing an sich ist noch kein Argument. Und die vielen Australien-Freunde werden da jetzt die Karma-Punkte abziehen. Ich weiß, was mich an den Hamstern stört. Die sind total leicht zu besiegen. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Stock mit irgendwas Scharfem und drunter, dann zack, es ist vorbei mit dem Hamster. Das ist noch nicht mal irgendwas, was so schnell ist wie eine Ratte oder so oder irgendwie. Also ich kann mir es... ich kann mir es nicht vorstellen, dass man den Bogen hinkriegt, ja, dass es dann tatsächlich wirklich über den Status des Lächerlichen hinausgehen kann. Also wir haben ja diese Fernsehserie Zoo gehabt, wo dann auch alle möglichen Tiere dann gefährlich wurden und bei ganz vielen Tieren dachte ich auch so, ja, das wird euch aber jetzt nicht gelingen, dass ich da jetzt wirklich aufgeregt sein werde. Und bei den Hamstern, die wären echt auch so die Kategorie, ja, ihr habt jetzt mal was Puscheliges einsetzen wollen.
Ja, aber das ist ja auch der Sinn dahinter, dass du sie so stark unterschätzt. Klar, ein Känguru, ja, das ist erstens schneller da, als du Känguru sagen kannst und hat sie schon getreten, da legt sie sich auf den Boden. Die Hamster kommen natürlich auch vor allem über ihre Masse. Ja, ich meine, die können sich auch noch wahnsinnig schnell fortpflanzen, sind dann ja total gepusht. Ja, ich meine, klar habe ich hier mit Horrorfilm-Klischees gearbeitet, aber wenn wir mal ehrlich sind, das Horrorgenre ist voll mit Klischees und dadurch ist es ja irgendwie auch so bekannt und beliebt auch geworden, weil es ist irgendwie auch sehr vorhersehbar. Aber, also dadurch bekommt man aber auch, was man gerne hätte. Und ich finde aber, dass dieses mit diesem Mad Scientist auch irgendwie, was ja so ein bisschen dazugehört, das ist halt so ein etwas, was wir schon länger, finde ich, jetzt nicht mehr, zumindest im Horrorbereich gesehen haben. Im Science Fiction kommt das jetzt immer mehr. Aber ich finde, das ist schon mal wieder etwas, das könnte ein Revival mal wieder bekommen. So. Und ich meine, so Ratten sind ja jetzt auch erstmal irgendwie nichts, was du, glaube ich, also wo man jetzt sagen würde, ja, nimmst einen Stock, ist sie tot, ne? Aber hast du dich nicht auch bei Indiana Jones 3 total geekelt vor dieser Kanalisation, wo auf einmal diese ganzen Ratten kommen und an den Haaren von der Dr. Schneider ranziehen? Du hast gedacht, nein, das hat sie verdient wahrscheinlich.
Nein, ich habe vielleicht ein zu positives Verhältnis zu Nagetieren. Ich finde es ästhetisch auch keine Herausforderung. Wenn du jetzt sagst, das sind ganz, ganz viele Hamster, dann sehe ich vor meinem inneren Auge so Millionen von Fellbuckeln, wie so eine Art sich bewegender Teppichboden. Und das finde ich irgendwie so, ich kann mir da keine Kino-Ikonografie vorstellen. Wenn ich aber weiß, dass dieses Känguru schon getötet hat und ich sehe den Schatten, diesen typischen Schatten, den dann ein Känguru werfen kann mit dieser Körperform, den sehe ich dann irgendwo und weiß, das kommt jetzt wieder. Ich kann mir nicht helfen. Das würde mich sehr, sehr viel mehr unter Horror setzen im Kino als der Schatten eines Hamsters.
Ich würde jetzt auch nicht den Schatten von einem Hamster so als das ikonografische Bild für diesen Film, den ich mir so ein bisschen ausmale, nehmen. Das Problem, das ich jetzt beim Känguru habe, es gibt diesen, ich glaube, hieß es nicht Känguru Jack? Es gab diese unsägliche Komödie mal mit einem boxenden Känguru, ja, und das jedes Mal, wenn man einen Witz gebraucht hat, hat das Känguru irgendjemanden gehauen. Das ist das, was ich mit Kängurus verbinde. Und wenn jetzt so ein Schatten käme von einem Känguru und ich soll jetzt Angst kriegen, dann denke ich halt, okay.
Okay, wenn wir jetzt beim Bereich Assoziation sind, vier gegen Willi, das ist meine Hamster-Assoziation. Und da sehe ich mit Känguru-Jack noch echt gut aus.
Okay, ich finde, dass das Besondere aber eben auch bei meiner Geschichte ist, dass sie eine gewisse Fallhöhe hat und auch irgendwie eine Bedeutung. Ja, gut, dann werden noch die Kängurus zu Vampir-Kängurus, wobei ich ein sehr großer Vampir-Fan bin und es wäre sicherlich auch interessant, mal einen Känguru mit Vampirzähnen zu sehen. Aber wo ist da bei dir noch so ein bisschen das Meer? Deins
das Meer, das kann ich dir sagen. Das
einmal
Meer,
drumherum im Australien.
Nein. Das Meer ist, dass du das Känguru tötest als Held und dann kommt aus dem Beutel das kleine Baby-Känguru und tötet dich. So, und da wirst du nicht mehr dagegen ankommen.
Das Känguru-Junge, das ist ja noch gar nicht fertig, wenn es erstmal noch im Beutel ist.
Das ach, beim Jazzburster willst du das gelten lassen, aber ich will es nicht gelten lassen.
Ja, nur weil es auch aus dem Bauch da kommt, aus der Tragetasche. Eigentlich ist es total ekelhaft da mit dieser Tragetasche, weil Känguru ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber wo waren wir jetzt? Das ist das Meer. Also, ja, gut, der Held, der muss dann das Känguru töten, ist möglicherweise auch noch, ich weiß gar nicht, nee, ist glaube ich nicht eine bedrohte Tierart, aber das ist für mich auch eher etwas, dann guck dir nochmal im Zoo Kängurus an und dann schau mal, wer das unterstützt, dass der Held wird, weil er ein Känguru getötet hat, egal wie viel es gestupst und getreten und geboxt hat.
Ja, es kommt dran, wie viele Menschenbabys das Känguru vorher gefressen hat.
Dankeschön. Ja, also für mich war das diesmal sehr offensichtlich. Und zwar, Jan hat aufgebaut, eine schöne, wirklich quasi uns schon einen kompletten Film präsentiert. Und dann kam Thomas um die Ecke und wie ein Känguru hatte der einen Kinnhaken verpasst. Und von dem hast du dich nicht mehr so richtig erholen können die ganze Zeit, als er dir sagte so, ja toll, du hast mir gerade Planet der Affen nacherzählt, nur mit Hamstern. Und das hat man gemerkt, so bei deiner ersten Runde warst du ein bisschen sprachlos und versuchtest irgendwie auf Australien einzugehen und du warst ja etwas geschockt über diesen knallharten Kinnhaken, den Thomas dir sofort hingelatzt hattest. Und du hast dich wieder ganz gut gefangen, Jan, hast dann immer mehr, kamst immer mehr in Fahrt, um klarzumachen, was die Stärken an deinem Hamster sind, aber bis auf ganz zum Schluss mal hast du es eben nie wirklich den Gegenangriff gewagt, du hast mir nie klar machen können, was denn jetzt an dem Känguru nicht toll ist, während Thomas da dann eben immer wieder schön aus der Hüfte geschossen hat, dass wo ich echt eben mich sehr beherrschen musste, nicht laut loszulachen, der Schatten eines Hamsters noch nicht so beeindruckend ist, ein sehr schönes Argument.
Ich fand das Teppich, wie war es, Feldteppich, das fand ich schon wieder gut, das könnte man verwenden.
Jedenfalls, ja, Thomas hat in dieser Runde einfach unglaublich stark argumentiert, deswegen geht der Punkt aus voller Überzeugung an ihn.
Dankeschön.
Ich würde sehr gerne aber dann trotzdem ein Hamster versus Känguru. Das wird besser als Alien vs. Predator.
Ja, alles ist besser als Alien vs. Predator.
Okay, die Hamster vs. Känguru, das lassen wir nochmal einen Moment hinter uns und überlegen uns vorher, statt diesen Film, einer anderen Art von Film, nämlich meine dritte Frage, die ich jetzt auch einleite erstmal.
Round 3 Fight!
Die lautet: Welcher Horrorfilm wird besser, wenn er durch die Muppets gespielt würde? Und jetzt darf der Jan wieder anfangen.
Ich darf nochmal anfangen. Sehr gut. Ich habe mich für einen Film entschieden, wo ich finde, dass es auf der Hand liegt, dass die Muppets ihn besser machen könnten. Zum einen muss es natürlich ein Film sein, der besser gemacht werden kann. Damit fangen wir schon mal an. Ich habe mir Cabin in the Woods ausgesucht. Es ist eine Horrorfilm-Parodie aus dem Jahr 2012, die sehr stark mit, ja, eigentlich so versucht, auf so eine Ebene zu kommen, wie es in den 90er Jahren Wes Craven mit Scream sehr, sehr gut geschafft hat. Aber sich immer wieder dann darin verliert, dass er doch die ganzen Klischees irgendwie wiederholt und sie dann auch wieder für richtig darstellt und es gar nicht so richtig lächerlich machen kann. Und am Ende, die letzte halbe Stunde, ist im Grunde ein Zitate-Raten für jeden Horrorfilm-Geek, wo ich mich ziemlich gelangweilt habe, aber auch, weil ich die Hälfte wahrscheinlich der Monster nicht kenne. Auf jeden Fall der Film, der sich irgendwann mal so in dem Drehbuch vielleicht ganz gut angehört hat. Und dann haben sie aber verloren, dass diese Geschichte vielleicht auch ein bisschen noch mehr das Genre demontieren könnte. Da kommen jetzt also die Muppets ins Spiel. Im Cabin in the Woods geht es ja darum, dass eigentlich dieses gesamte Horrorfilm-Klischee mit diesem Haus, wo dann es kommt ja sogar Zombies vor, wo also eine Gruppe von Teenagern geschlachtet wird, damit man die Götter, die bösen Götter quasi, die unter der Erde weilen, beschwichtigt. Und diese Jugendlichen wehren sich dagegen und die Hölle bricht los auf der Erde. Ich fände es jetzt gut, vor allem, weil wir schon ewig lange auf ein Revival der Muppet Show warten. Kann mir niemand erzählen, dass das niemand noch mal gerne sehen möchte. dass wir die Muppets vorkommen lassen, die sind aber von, jetzt muss ich gerade noch mal den Namen, Konstantin dem Frosch, das ist der Muppet, der so aussieht wie Kermit, aber eben böse Machenschaften hat, der hat die Kontrolle übernommen über diese Leute, die in diesem Büro sitzen und die Kameras von dem Film, also von Cabin in the Woods, bedient, und der ist mit diesen ganzen TV-Chefs, Studiobossen aus Amerika zusammen, ja, und die haben nicht die bösen Götter, sondern die richtigen Muppets eingesperrt. Und sie tun alles dafür, mit so billiger Horrorfilm, Klischee-Geschichten, die Menschen mit diesem Programm so bei Laune zu halten und so zu tun, ja, das wollt ihr eigentlich sehen und gar nicht die witzigen Muppets, die auch mit der, die dann wirklich mit Meta-Ebene kommen, ja. Und natürlich die Leute, die dann, die, es läuft im Grunde schon das Gleiche ab, ja. Es werden die Kiddies, die Teenager, die können dieses Experiment oder das, was können auf jeden Fall die diese ganzen Schwaden an Gegenstößen der Horrorfilm-Klischeekiste können sie überleben und sie können am Ende die Muppets befreien. Und natürlich wird am Ende des Films dann am Ende des Abspanns auch die neue Muppet-Show so in einem Post-Credit-Scene eröffnet. Darauf hätte ich schon mal wieder richtig Bock. Und ja. Kannst du jetzt erstmal sagen, was du gerne für Muppets sehen würdest? Ich glaube, den Rest können wir dann gleich diskutieren.
Also, die Idee, dass die Muppets einen Horrorfilm machen können, den fand ich erstmal großartig, weil Kermit ist so eins meiner totalen Idole. The show must go on. Egal, was schief geht, er bleibt am Ball und versucht, alles zusammenzuhalten und immer weiterzumachen. Also finde ich eine ganz, ganz großartige Figur, überhaupt eine der tollsten Popkultur-Figuren überhaupt und das Beste, was uns Jim Henson geschenkt hat. Und die Vorstellung, dass es einen bösen Kermit geben könnte, das wäre bei mir eine ganz ähnliche Idee wie bei dir auch, und einen guten Kermit, der versucht, das aufzuhalten. Ich hätte aber dann gedacht, dass die Mappe zu mir einen Film oder ein ganzes Filmgenre öffnen, das ich nicht gucken kann. Nämlich die sehr, sehr harten, expliziten Folter-Horror-Filme. Also Purge und Your Next haben mich schon total an die Grenze geführt, wo ich, also bei Your Next war es mir schon körperlich elend, da wusste ich schon nicht, ob ich mich übergeben muss im Kino. Und die Saw-Filme, die konnte ich dann tatsächlich nicht gucken. Also die habe ich dann auch angefangen und bevor die erste Szene richtig explizit wurde, musste ich aufhören. Also im Kino habe ich eh nicht geguckt, aber musste ja noch abschalten. Kann ich nicht. Gibt meine Belastbarkeit als Zuschauer nicht her. Aber dann sagen mir die Leute, ja, aber du musst in die ganze Geschichte und was dann alles so passiert und der Thrill und so weiter. Ja, bin ich immer leider raus, Hostel, Saw und so weiter, vor allen Dingen Saw. Würde es aber eigentlich gerne sehen. Und mit den Muppets könnte ich mir es endlich angucken. Egal, was passiert, egal, welche Rasierklingen wo entlang fliegen, welche perversen Maschinen wen erschießen oder welche Körperteile jemand sich selbst absägen muss, um bei den Muppets, ja, wo dann am Ende mehr Schaumstofffüllung als Blut fließen würde, könnte ich mir tatsächlich endlich mal das anschauen. Und ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass dann auch ein Horrorfilm, ein Torture-Horror-Muppet-Film mit einem Happy End geben würde, in dem dann der gute Kermit den bösen Kermit besiegt, oder vielleicht ist es so ein klassischer Horrormoment, dass in der letzten Sekunde sich der gute Kermit rumdreht und die Kamera guckt und man versteht, scheiße, es ist doch der Böse.
Ja, diskutiert.
Ich frage mich gerade, also du würdest schon Saw, also den ersten Saw-Film würde ich eh noch gar nicht so sehr zu diesem Torture-Body-Horror-Film zählen, weil er dann eher noch funktioniert tatsächlich wie ein Thriller. Und der einzige, den ich mir angeguckt habe, wo ich sagen muss, da ist tatsächlich noch eine Geschichte dahinter. Ich glaube, alles, was danach kommt, da haben sie irgendwie auf die Geschichte gekackt. Ich frage mich jetzt schon, die Muppets werden dann bei dir trotzdem, so wie du dir Saw vorstellst, an die Maschinen angeschlossen, werden auseinandergerissen, durchbohrt und alles. Und das würdest du dir gerne angucken, wie die wunderbar, liebevoll ins Herz gewonnene und geschlossene Gestalten hingemordet werden.
Ich könnte es zumindest gucken. Solange es Menschen sind, kann ich es gar nicht gucken. Das ist ja nicht so, dass mich das nicht berühren würde, wenn das den Muppets passiert. Aber wenn es den Muppets passiert, kann ich zumindest hinschauen. Ich habe jetzt einen Trailer gesehen, wo irgendeine Komikerin mit den Muppets zusammen so einen Hardboiled-Krimi macht. Und überall werden die umgebracht und werden in der Kopf abgerissen und dann fällt dann der Schaumstoff raus. Entschuldigung, ja. Also Muppet-Liebe hin oder her. Das lässt sich ertragen irgendwie. Ja,
ja, aber das, du lachst sogar drüber. Das finde ich eigentlich dann noch viel schlimmer.
Ja, ja.
Also wäre das auch ein Saw für Kinder gemachter Film?
Es gibt Kinder, für die das bestimmt ein super Film wäre, ja, ja. Ich weiß nicht, wie die FSK damit umgehen könnte, wie sie, wie Puppenhorror dann tatsächlich, das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Du kannst natürlich auch sogar vielleicht mit den Muppets und Puppen Horrorfilm machen, der so dann ist, dass er tatsächlich furchterregend ist. Sowas gab es ja schon. Ich kann mich an einen Film mit Anthony Hopkins erinnern, wo die Puppe dann, wo du nicht weißt, ist das seine Seite, seine böse Seite, oder ist diese Puppe tatsächlich magisch und mörderisch und wie auch immer. So einen Film kann man natürlich auch machen. Aber von der Ästhetik her würde ich das vielleicht auch auf jeden Fall leichter ertragen können als Saw. Du sagst ja, das erste Saw ist eigentlich ein besserer Thriller oder ein blutigerer Thriller, aber ist mir schon völlig verschlossen. Also insofern würden mir die Muppets, egal wie man da jetzt mit den Muppets umgeht, am Ende ist es Stoff und Füllung. Ja, wäre es überhaupt möglich? Ich will dir mal sagen, was mir bei der Idee mit Cabin in the Woods nicht gefällt. Cabin in the Woods ist bereits Meta. Das ist bereits der Schritt, dass ich mir diese ganze Maschinerie im Horrorfilm, dass ich analysiere und feststelle, okay, es gibt hier Grundmuster. Und wollen wir mit der Tatsache, Meta, dass es ein Grundmuster in diesem Geschäft Horrorfilm gibt, wollen wir da nicht was draus machen? Und das macht Cabin in the Woods eigentlich ganz intelligent, indem sie alle diese Muster zusammenführt und dann eine richtige Geek- und Fanshow draus macht, dann aber halt auch Schauspieler hat, die extrem stark sind, wie Sigourney Weaver zum Beispiel. Und dann ist man halt schon mit dieser Meta-Ebene pausenlos beschäftigt. Wenn ich jetzt etwas, was schon Meta ist, nehme und nochmal Meta mache mit Puppen, dann steige ich aber aus. Weil das ist ja dann Meta im Quadrat. Und dann muss ich ja ständig nachdenken. Auf das ist ja schon, da könnte ich auch bald einen Film von Lynch gucken, ja. Also wenn ich nur noch drüber nachdenken muss, warum ich jetzt eigentlich was zu sehen bekomme und wie ich was zu deuten habe, ich glaube, der eigentliche Effekt, den diese Meta-Ebene von Cabin in the Woods hat, der würde total wie ein Luftballon platzen, wenn man ihn nochmal auf eine Metaebene holt.
Ich würde auch gar nicht eine zusätzliche Metaebene reinbauen. Vielleicht ist das eben ein wenig falsch rübergekommen, sondern ich würde die Metaebene, die in Cabin in the Woods angedacht wird und so an, gerade, also wo sie so in der ersten halben Stunde vielleicht versuchen oder dann so nach 40, 50 Minuten, auf einmal hören sie eigentlich damit auf. Denn was will denn wirklich, was wollen denn die Macher von Cabin in the Woods mit ihrer Metaebene überhaupt sagen? Ich finde nämlich, dass die nicht wirklich funktioniert, weil der Film als Ganzes sich dann doch wieder so einreiht in dieses gesamte Horror einerlei, eben nur, wir machen Zitate rein, ja, wir sind jetzt auf einmal Meta, in Anführungszeichen. Ich würde es mit einer richtigen Metaebene austauschen und da kommen eben die Muppets ins Spiel, wo über, übrigens sowieso immer, wenn die Muppets irgendwas mit Genres machen, wird's ja eh schon Meta. Und da finde ich, passen sie halt perfekt rein, also in einen Film, der eine Metaebene aufbaut, aber die halt jetzt auch mal richtig nutzt. Nämlich eben dann zu sagen, okay, Cabin in the Woods macht so uns eigentlich vor ziemlich lange Horrorfilme, ihr müsst das doch langsam mal durchschauen, das ist immer wieder das Gleiche. Und aber am Ende wollen sie trotzdem immer das Gleiche. Also sie wollen es dann ja auch noch, ja. Es ist ja eine selbsterfüllende, so self-fulfilling prophecy eigentlich, was Cabin in the Woods und ihre Macher damit nochmal unterstützen. Aber eigentlich müsste es doch mal wieder so ein bisschen davon rausgehen. Und man müsste auch mal der Jugend vielleicht, ja, dann mit sowas wie eben der Muppet Show, die dann wieder emporbrechen kann, ja, wo man diesen ganzen Kreis von immer wieder gibt's eine Hütte und immer wieder sind die Jugendlichen da und werden im gleichen Muster dezimiert, dass man das durchbricht. Und eben, was ich vor allem auch immer gut finde, das Zusammenspiel von den Muppet-Figuren mit Menschen. Und das kann ich mir mit so diesen bösen Varianten von Konstantin, der Frosch, der taucht ja tatsächlich auch in, ich glaube, dem letzten Muppet-Film, der jetzt gemacht wurde, taucht er ja auch auf in Most Wanted. Und dass man davon einfach noch so ein paar mehr mit reinnimmt, die also quasi die böse Seite der Muppets abbilden. Und die haben halt die Muppets weggesperrt. Ja.
Ich finde, wenn du das mit doppeltem Meta-Effekt hast, hast du mich intellektuell verloren. Wenn du ihn ohne doppelten Meta-Effekt hast, ist es just another Muppet-Movie. In meiner Wahrnehmung. Ja? Vielleicht habe ich irgendeine Pointe in deiner Version von Cabin in the Woods mit Muppet-Figuren verpasst, aber ich fand halt, dass die Distanz zwischen den Muppets und dem Film, in den sie reingeraten, die müsste halt viel größer sein. Niemand würde sich trauen, die Muppets tatsächlich in diese Horrormaschinen zu bringen, ja, und praktisch etwas zu tun, was tabu ist. Und das wäre halt in diese Saw-Filme reinzugehen, ja. Das wäre dann nicht just another Muppet-Movie.
Muss ich dich leider enttäuschen, Peter Jackson hat das in den 80er Jahren gemacht, oder war es früher 90er mit Meet the Feebles, hat er ja quasi die asoziale Version der Muppets gemacht und sie ins Pornogeschäft, ins Snuff-Geschäft, ins Torture-Porn, bevor es Torture-Porn so richtig gab, hat er alles schon reingesteckt und da gibt es diese gesamten Szenen, die du sagst, da kommt halt zum Schaumstoff noch ein bisschen Sperma, ein bisschen Spucke, ein bisschen Blut dazu, ja, also es wird natürlich nochmal, wie halt der frühe Peter Jackson so war, wird es nochmal mehr auf die Spitze getrieben, aber diesen Film gab's, ich habe ihn gehasst, ich habe ihn wirklich wie die Pest gehasst, weil er so widerwärtig ist und okay, lass Blut und Sperma raus, ja, also Game of Thrones wieder weglöschen aus unserem Gedächtnis und wir sind wieder bei Herr der Ringe, dann, ja, hast du, finde ich, einfach nur ein Muppet-Movie, in dem aber die Figuren, die wir eigentlich lieben, halt zerfetzt werden.
Also ich habe Meet the Feebles gesehen, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, wenn die Muppets tatsächlich ins Saw reingeraten. Meet the Feebles ist viel harmloser als das, was ich mir vorstelle und das wäre tatsächlich ein Lackmustest dafür, ob hinter den Saw-Filmen irgendwas stecken würde, zumindest für mich, weil ich dann tatsächlich hinschauen könnte.
Ja, okay, aber das würde, okay, es würde Saw zu einem besseren Film machen, aber
das. Und das genau war die Aufgabenstellung.
Ja, Cabin in the Woods wird ja durch meine Idee auch besser. Aber wozu brauchst du dann so wirklich genau die Muppets? Also warum nimmst du da nicht, keine Ahnung, wenn es dir ja, okay, du kannst es dir ja besser angucken, aber dann nimm doch, also könntest du auch die Sesamstraßenmonster nehmen, oder? Also es macht doch keinen Unterschied, wer es wirklich ist. Bei mir schon.
Also es ist schon so, dass die Muppets schon einen Unterschied machen. Die Muppets sind schon die Figuren, mit denen wir, die meisten von uns aufgewachsen sind und eine Beziehung haben. Das heißt, es wäre genau in diesem Bereich, dass du mit ihnen mitfühlst, dass es keine empathiefreien Protagonisten wären, aber es eben nicht wie mit realen Schauspielern ist, dass ich nach 5 Minuten ausschalten muss, weil ich das Original mir nicht angucken kann.
Ich mach euch die Glocke. Ihr guckt mich an, ihr habt euch ausgeredet. Ja, nehmen wir einerseits Jans Meisterstück im Meta-Kino, das noch Meta oder anders Meta wird durch die Muppets, die immer auch im Meta sind, oder nehmen wir auf der anderen Seite Saw von Thomas, der durch die Muppets erträglich wird. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier war es so, dass Jan am Anfang ein Argument gebracht hat und das immer wieder drauf rumgehackt hat und du es nicht entkräftigen konntest, Thomas. Er hat nämlich immer gesagt, aber diese wunderschönen, liebenswerten Muppets, die willst du da brutal zerfetzen, bist du denn komplett herzlos? Und du hast es immer nur so instrumentell gesehen, so naja, ist nicht so schlimm wie richtiger Gore, wenn wir da die Schaumstoff sehen. Und Jan hat da aber immer wieder vor Augen geführt, wie brutal das ist. Das war schon ein sehr starkes Argument. Du hast deinerseits gesagt, dass quasi zu Meta ist, wenn man die Muppets in Cabin in the Woods einsetzt. Aber das konnte dann Jan wieder umdrehen, indem er sagte, nee, es ist anders Meta und die Muppets sind immer Meta und das passt perfekt. Du meintest dann, das wäre ja dann Just Another Muppet Movie, wo ich nicht verstanden habe, was daran schlecht sein soll. Und meintest, die Distanz wäre nicht groß genug im Gegensatz zu Saw, wo dann Jan aber konnte, ja, eigentlich hat Peter Jackson das schon gemacht, was du dir wünschst, und es hat nicht wirklich funktioniert und kam dann wieder damit, dass die Muppets so liebenswert sind und du willst sie zerhacken. Der Punkt geht für mich an Jan. Er hat dich da festgenagelt und er konnte, ja, du konntest dieses Argument nicht entkräften. Damit steht es 2-1 für Jan. Und Überraschung, Überraschung und herzlichen Glückwunsch, ihr seid beide in der Blitzfragerunde.
Das haben wir gerade noch geschafft.
Es war hartes Ringen.
Da habe ich auch eine Fanfare.
Blitzfragerunde.
Genau, jetzt, um es nochmal zu erklären, folgen Fragen, wo sich die Kandidaten nicht vorbereiten konnten. Ich stelle die Frage gleich, ihr dürft eine Antwort geben, die Person, die zuerst die Antwort gibt, darf anfangen zu argumentieren, aber die Zeit wird erst in dem Moment, läuft erst in dem Moment an, wo die Argumentation beginnt. Das heißt, ihr könnt einfach erstmal den Film sagen und dann habt ihr nochmal Zeit zum Nachdenken, euch zu sortieren. Habt dann 20 Sekunden in der ersten Runde jeweils und dann nochmal 10 Sekunden in der zweiten Runde. Ja, und wir haben vorhin schon gesagt, diese Folge steht im Rahmen des Horror-Oktobers und da möchte ich dann natürlich von euch wissen, welcher Film darf dieses Jahr auf keiner Horror-Oktober-Liste fehlen?
Warte, also soll er aus diesem Jahr
sein? Nee. Das ist ein Film, okay, den einfach Leute dieses Jahr, die sich am Horror-Oktober beteiligen, auf ihre Liste packen sollten, weil es ein Horrorfilm ist, den man gesehen haben sollte, der den Horror-Oktober besser macht.
Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Byzantium.
Okay, warte, dann lass mich das kurz mal notieren. Thomas, sobald du bereit bist, läuft die Zeit.
Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist aus der goldenen Zeit des Kinos in den 70er Jahren, in dem extrem viel gemacht worden sind. Es gibt so viele fantastische Szenen, unter anderem eine Sexszene mit Donald Sutherland und seiner Partnerin, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.
Ja, Jan?
Gut, ja, wenn man natürlich jetzt den Horror-Oktober durch den Horror einer Sexszene mit Donald Sutherland bekräftigen und anfangen möchte, sehr gut. Byzantium hingegen bietet von Neil Jordan, dem Regisseur von Interview mit einem Vampir, die wahrscheinlich beste und aktuellste Version eines Vampirfilms und des Vampirgenres überhaupt, das man gesehen haben sollte.
Thomas, du darfst gegen argumentieren.
Ich will gar nicht gegen irgendeinen Neil Jordan-Film, der mich nicht interessiert, argumentieren, sondern tatsächlich für Wenn die Gondeln Trauer tragen argumentieren. Ein Film, der extrem viele Türen aufmacht.
Hm. Jan?
Das Tolle an Byzantium sind ja auch noch die beiden Hauptdarstellerinnen, Gemma Arterton und Saoirse Ronan, die dem ganzen Genre, das immer so verseucht ist mit männlichen Vampiren, jetzt auch mal eine richtig gut feministische Note entgegengesetzt.
Ja, was ist denn der Horror einer Sexszene, Thomas?
Es geht ja um die Qualität des Filmes, ja. Und nicht darum, ob diese Sexszene Horror ist. Nein, die ist kein Horror.
Ich weiß, ich kenne Horror. Sie ist sehr gut gemacht, weil ja, wie sie sich schon wieder anziehen, dazwischen geschnitten wird und so die lineare Zeitlinie aufgebrochen wird. Das ist sehr, sehr schön.
Der Film ist auch super, muss man jetzt auch sagen. Jetzt zählt es ja nicht mehr. Ne?
Jetzt zählt es nicht mehr. Nein, ja. Worauf ich hinaus wollte, Jan hatte gute Argumente. Er hatte dir gleich einen reingehauen, sagte dann quasi, sein Film wird hievt den Vampirfilm auf die nächste Ebene. Du sagtest, das interessiert dich nicht, ist jetzt nicht so stark das Argument. Hast nochmal versucht, die Qualitäten deines Films hochzuhalten, aber am Ende geht die Runde an Jan. Ja. Machen wir da eine Fanfare? Machen wir eine Fanfare.
Ich nehme sie mit.
Womit wir zur nächsten Kurzfrage kommen. Und da möchte ich von euch wissen, was ist cooler, Werwölfe oder Vampire?
Vampire.
Damit fällt dir der Werwolf zu. Aber du hast ja ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, denn diesmal muss dann der Jan anfangen.
Ja, ich habe eben schon einen Vampirfilm genannt, den ich wahnsinnig gut finde und der auch schon den Hauptpunkt meiner Argumentation bildet. Nämlich, mit dem Vampir hat man über die letzten 100 Jahre Filmgeschichte immer wieder gesehen, was man mit dieser Figur alles machen kann. Vom Adeligen und von dem verhärten Adel bis hin jetzt eben auch zu Jugendlichen, selbst sogar zu glitzernden Jugendlichen. Du kannst alles machen mit ihm.
Vampire, das ist doch nur besser verdienenden Monster. Werwölfe, das ist die eigentliche proletarische Kraft im Horror. Das ist das, was da von unten kommt.
Ja, Jan?
Ja, ich glaube, dass dieses soziale, politische nie bei einem Werwolffilm bislang so richtig hervorgekommen ist. Wäre mal interessant, aber wurde noch nicht so richtig gemacht. Und bei den Vampiren hingegen wurde schon so ziemlich jede Schicht eingezeigt.
Werwölfe sind klare Regeln, klare Ergebnisse. Mond, Nacht, Wolf, Zähne, Tod.
Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, Mond, Nacht, Zähne, Punkt an Thomas. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für, wo die Antwort auf den ersten Moment klar zu sein scheint. Jan schrie Vampire, Thomas vergrub sein Gesicht schon in den Händen, dass er jetzt sich für die Werwölfe entscheiden muss. Aber dann zählen hier nämlich am Ende doch die Argumente und da hat Thomas geliefert. Oh, damit kommen wir zur vielleicht letzten Frage. Wenn Jan jetzt die letzte Kurzfrage für sich entscheidet, dann hat er hier heute gewonnen. Wenn Thomas hingegen diese Frage für sich entscheidet, dann gibt es noch eine Stichfrage. Und ich sage es euch.
Er hat also Matchball.
Aha, er hat einen Matchball. Es ist eine Entweder-Oder-Frage schon wieder. Das heißt, seid gespannt, ihr müsst euch schnell für eine Antwort entscheiden. Was ist besser? Horror oder Romcoms?
Romcoms.
Ja, Horror, ne?
Gut. Thomas, deine 20 Sekunden laufen, sobald du anfängst zu reden.
Ich habe mal mit einem sehr guten Freund zusammengewohnt, der immer gesagt hat, er muss von seiner Romcom-Sucht runterkommen. Nein, aber der Vorteil ist tatsächlich, man kann sie sich anschauen und wenn sie tatsächlich sehr gut gemacht sind, kann man sie auch mit seiner Frau schauen.
Der Horrorfilm ist natürlich, wie wir häufig schon gesagt haben, mit vielen Klischees beladen, aber er bietet eben auch mit so Filmen wie It Follows oder mit The Babadook oder auch Eraserhead immer wieder auch sehr tiefe psychologische Studien vom Menschsein.
Horrorfilme vereinsamen und Romcoms führen dazu, dass man jemand findet, mit dem man zusammen Händchen halten kann im Kino.
Guck mal einen Horrorfilm bei einem Date, das Mädchen schmiegt sich an dich, das funktioniert auch sehr gut. Bei Romanzen wird allerdings das komplett falsche Bild von einer Liebesbeziehung immer aufgebaut.
Ich spreche sowieso ja,
du hast kein Argument mehr, aber das war
Ich muss jetzt sagen, dass ich sowieso in der Theorie spreche, weil mein tatsächlich erster Date-Film war Director's Cut Der Exorzist. Ah. Ja, wir sind verheiratet und
hat funktioniert.
Ich zeige hier den Ehering. Ja, es hat funktioniert.
Ja. Ah. Nee, also lange Zeit war hier Thomas vorne. Er hatte gute Argumente. Man kann sich Horror, man kann Horror nicht sehen, aber Romcoms angucken, sogar noch mit der Frau. Und es führt Menschen zusammen, während Horrorfilme vereinsamen. Aber dann kam auch wieder so in der letzten Minute Jan um die Ecke und hat da nochmal dagegen geschossen. Plus, er hatte noch das Argument mit der Metaebene. Ich hätte es ja gerne spannend gemacht und noch eine Frage hinten drauf gehängt, schon weil ich so tolle Fragen mir ausgedacht habe. Aber nee, sorry, dies geht doch tatsächlich an den Jan und damit auch die ganze Runde.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ein wirklich ein harter Kampf hier. Auch wenn es zu kurz ist für die Rundenzahl.
Genau. Ja, tut mir leid, dass du es dann doch nicht nochmal geschafft hast, aber ich hoffe, du hattest Spaß und du bist ja auch Zweiter geworden und es war knapp. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sag euch nochmal ganz schnell, das Cinematic Deathmatch am 10. November um 20 Uhr im Jugendkulturzentrum Die Pumpe in Berlin. Eintritt 10 Euro. Kommt alle hin, es wird eine Mordsgaudi. Und bevor ich euch in den Nachmittag, den sonnigen, entlasse, erzählt ihr denn doch nochmal bitte, wo man euch in diesem wunderschönen Internet finden kann.
Ja, mich findet man entweder als Dos Corazones auf Twitter oder, das ist ein bisschen leichter, CineCouch unter so ziemlich allen bekannten Plattformen. Am liebsten uns natürlich auf der Seite ab und zu mal besuchen, cinecouch.net, und auf iTunes als CineCouch finden, abonnieren, bewerten, am liebsten mit 5 Sternen und einen Kommentar hinterlassen. Auf die freuen wir uns nämlich immer sehr, generell, aber auf jede Form von Feedback. Genau, auf Facebook und Twitter ebenso. Und eben gerade im Oktober sind wir mit dem Horror-Oktober auf jeden Fall die Basis, die ihr ansteuern solltet, wenn ihr sehen möchtet, wer macht denn so alles mit und was kann man so gucken und mit wem kann man sich austauschen.
Ja, und uns findet ihr, uns, weil wir ein Ensemble-Podcast sind, findet ihr unter schöner-denken.de. Da gibt es ganz, ganz wenig Horror zum Horror-Oktober. Auf jeden Fall eher die Cinecouch nehmen. Bei uns geht's mehr um das, was jede Woche im Kino ist, ob Programmkino oder Mainstream, ganz egal. Und vor allen Dingen ganz viel um japanische Filme. Deswegen sind wir auch die Hoster sozusagen für den Japanuary. Und man findet uns auch unter Twitter unter schöner-denken. Wir sind auch auf der Soundcloud mittlerweile und natürlich über iTunes und klar, das gibt Karma-Punkte, wenn man uns 5 Sterne gibt.
Sehr schön. Mein Name ist Daniel, ich mache den Spätfilm, wenn ich hier nicht moderiere, auch einen Filmpodcast, gibt es auch viel Horror-Oktober, 4 Folgen, 5 Folgen werdet ihr dazu bekommen, aber vor allen Dingen sage ich, wir sehen uns alle in Berlin. Bis dahin.